Gefahren des Barnum-Effekts oder Was Nazis mit Astrologie zu tun haben. 2019, Pulheim, Deutschland. Astrologie ist Bullshit, rufe ich in einem undiplomatischen Mix aus Euphorie und freudigem Übermut nach einer Show im Foyer des Theater im Walzwerk zur Antwort auf die Frage eines Zuschauers nach meinem Sternzeichen. Weil ich ja ganz bestimmt ein Skorpion sei. Ich merke, wie der Raum nach meinem kurzen Ausbruch abrupt leiser wird. Marco, der Inhaber des familiengeführten Theaters, schaut mich mit vielsagendem Blick vom anderen Ende des Raumes an, kann sich aber zugleich das Lachen nicht ganz verkneifen. Er winkt mich rüber zur Theke. Ich ziehe entschuldigend die Schultern hoch. Sorry, ich hab halt eine Meinung zur Astrologie. Weiß ich, aber es glauben immer noch viele Menschen daran, antwortet Marco und winkt einer Zuschauerin, die gerade das Theater verlässt, zu. Tschüss Monika, bis zum nächsten Mal. Ja, ich leg dir Karten zurück, grüß deine Kinder ganz lieb. Ich wiege den Kopf hin und her, sage, aber der Glaube an Astrologie ist völlig irrational. Marco nickt. Klar, aber du weißt doch selbst, wie das funktioniert, von wegen Barnum-Statements und so. Außerdem fühlen sich Menschen von ihrem Horoskop verstanden. Und das will doch eigentlich jeder irgendwie verstanden werden, oder? Mir entfährt ein Seufzer. Ich nicke und will gerade zu einer neuen, adrenalingesteuerten Argumentation ansetzen, als Marco mir ein Snickers hinhält. Spaß dir, jetzt ist nicht der richtige Moment dafür. Iss lieber das Snickers. Immer, wenn du Hunger hast, wirst du zur Diva. Mein Problem mit Astrologie und Co. Wenn du dieses Buch bis hierher gelesen hast, dann ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass ich nicht viel von Astrologie halte. Das ist eine Ansicht, die ich, wie die meisten meiner Ansichten, durchaus öffentlich vertrete und manchmal zu laut verkünde. Als amüsantes Spiel habe ich dabei gar nichts gegen Horoskope. Ich kann die Attraktivität und den Unterhaltungsfaktor von Astrologie voll und ganz nachvollziehen. Problematisch wird das Ganze für mich, und das bezieht sich auch auf andere Formen von Horoskopen oder Wahrsagetechniken wie Runenlegen, Kartenlesen, Channeling von Engelbegleitern und so weiter, dann, wenn wichtige Entscheidungen aufgrund eines Glaubens an die höhere Autorität dieser Systeme getroffen werden. Dem Klienten wird Geld für die Anwendung eines Systems abverlangt, welches wissenschaftlich und empirisch betrachtet nicht haltbar ist. Oftmals folgt daraus der Glaube an weitere nicht haltbare Systeme. Oh, das mit den Engeln war wahr. Dann wird das mit den Energiekristallen in der Wasserflasche ja wohl auch stimmen. Besser, ich buche noch den Kurs dazu, wie ich mein Spirit Animal finde. Eine wissenschaftlich haltbare Theorie zeichnet sich durch die Prinzipien wissenschaftlicher Untersuchung aus. Das Phänomen muss objektiv zu beobachten und zu messen sein. Es muss Beweise geben. Hypothesen werden mit Hilfe von Experimenten geprüft. Theorien müssen von außenstehenden Parteien verifizierbar sein. Die Ergebnisse von Experimenten müssen wiederholbar sein. Das Prinzip der Induktion kann auf erhaltene Ergebnisse angewandt werden und man kann darauf basierend akkurate und messbare Vorhersagen treffen. Exkurs: Schwäne und Wissenschaft. Induktion bedeutet, aus einer Vielzahl beobachteter individueller Fälle können wir eine Regel ableiten, zum Beispiel, wir haben jetzt 100 Tage hintereinander gesehen, dass die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht. Daraus schlussfolgern wir, dass die Sonne mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin im Osten auf- und im Westen untergehen wird. Induktion ist nie zu 100% sicher, ist aber das beste wissenschaftliche Werkzeug, das uns momentan zur Verfügung steht. Es gibt das berühmte Beispiel vom schwarzen Schwan. Lange Zeit wurde aufgrund von Induktion gedacht, alle Schwäne seien weiß, weil bis dahin nur weiße Schwäne gesichtet worden waren. Irgendwann wurde ein schwarzer Schwan gesichtet. Et voilà, die Induktion lag daneben. Die simple wissenschaftliche Theorie, alle Schwäne sind weiß, wurde daraufhin zu Schwäne sind weiß oder schwarz angepasst. Das ist ein weiteres Kennzeichen guter Wissenschaft. Gegenbeweise modifizieren bestehende Theorien. Eine Theorie darf im Angesicht von legitimen Gegenbeweisen nicht in Stein gemeißelt bleiben. Orakelsysteme, die unter dem Paradigma einer übernatürlichen Kraft fungieren, seien es Energie, Schicksal, Law of Attraction, Chakren oder Synchronizität, bestehen den Test gegen keines dieser Prinzipien. So ist zum Beispiel das vermeintliche Phänomen Sternzeichen X bedeutet Charaktereigenschaft Y ganz sicher nicht objektiv beobachtbar und messbar. Für die Existenz eines Gottes oder einer Göttin gibt es keinen Beweis, weder einen logisch-deduktiven noch einen empirisch beobachtbaren. Gläubige stützen sich oftmals auf persönliche, eigene oder fremde Anekdoten als Beweis für die Existenz einer höheren Macht. Auch hier begegnen wir dem Prinzip der Transcendental Choice. Manchmal ist es, je nach eigenem Glaubenssystem, attraktiver, ein bestimmtes Ereignis einem Gott und den eigenen Gebeten zuzuschreiben, als es einfach als Zufall oder Resultat menschlichen Könnens abzutun. Wissenschaftlich ausgeführte Experimente, die wiederholbar und verifizierbar sind, suchen wir in den meisten New Age-Kreisen vergeblich. Dort, wo Experimente ausgeführt werden und fehlschlagen, finden wir oft eine Variante der Transcendental Choice. Es werden Gründe dafür gefunden, weshalb die Energien nicht richtig flossen, die Aura nicht harmonisiert war. Womöglich am verräterischsten für den pseudowissenschaftlichen Stand von Astrologie und Co. ist die Tatsache, dass das Prinzip der Induktion nicht erfolgreich angewandt werden kann. Eine Vielzahl von Experimenten zeigt, dass Charaktereigenschaften und Sternzeichen nicht den Funken einer Korrelation, geschweige denn Kausalität, zueinander aufweisen. Dummerweise wissen das die meisten von uns, die erstmalig ihr Horoskop lesen, nicht. Und ebenso dummerweise ist der Fora-Effekt so effektiv, dass wir uns selbst in eine falsche Kausalität hineindenken, überzeugt von der scheinbaren Genauigkeit unseres persönlichen Horoskops. Die hartnäckigsten Ideen sind mal wieder jene, von denen wir uns selbst überzeugen. Das trifft auch hierzu. Wenn wir uns erst einmal selbst davon überzeugt haben, dass unser Horoskop aufgrund unseres Sternzeichens stimmt, dann ist diese Überzeugung nur schwer wieder abzulegen. Gleiches gilt für die Nutzung von, zum Beispiel, Orakelkarten. Haben wir uns dank Fora-Effekt erst einmal davon überzeugt, dass die Karten scheinbar unsere Vergangenheit offenbart oder unsere Zukunft akkurat vorhergesagt haben, dann wird es schwer, diese Überzeugung wieder abzulegen. Barnum-Statements, Fora-Effekt und die Transcendental Choice spielen sich hier gegenseitig in die Hände. Online-Fanpost Nummer 2. Manchmal bekomme ich auch, nennen wir es Fanpost, von Menschen, die überzeugt davon sind, dass sie übernatürliche Fähigkeiten besitzen. Hier ist eine meiner Lieblings-Mails. 2019, Instagram, Maya X Angel, Username geändert, schreibt mich an. Maya X Angel. Hallo Timon. Ich würde dir gerne etwas sagen bzw. etwas mit dir teilen, aber nur mit dir, nicht mit der Öffentlichkeit. Anmerkung Timon, sorry. Du nennst dich Mentalist, sagst, du liest die Gedanken der Menschen, besitzt Telepathie und so weiter. Wieso ich dir schreibe? Hast du nur einmal darüber nachgedacht, wie sich das, was du da öffentlich machst, für Wesen/Menschen anfühlt, die das tatsächlich können. Ich kann noch viel mehr. Ich sehe, schmecke, fühle, rieche Gedanken aller Lebewesen. Ich bin auch eine Seherin, also durch die Zeit vor oder zurück. Ich kann so vieles, ohne Show oder es gelernt zu haben. Ich kann es schon immer und wurde so geboren. Habe auch heilende Hände, doch ich verdiene mit keiner dieser Fähigkeiten Geld. Weil ich kein Zirkusclown, so wie du bin, der die Menschen unterhalten will oder damit Profit machen will. Wenn du mich kennenlernen willst, melde dich. Wahrscheinlich die beste Einladung auf ein Date, die ich jemals bekommen habe. Was Nazis mit Astrologie zu tun haben. Das Problem der kognitiven Dissonanz. Obendrauf kommt, dass wir stets bemüht sind, kognitive Dissonanz zu vermeiden. Kognitive Dissonanz fühlen wir, wenn unser Verhalten und unsere Glaubenssätze nicht übereinkommen. Wenn ich zum Beispiel rauche und zugleich weiß, dass Zigaretten Krebs verursachen, verspüre ich kognitive Dissonanz. Um dieses Gefühl zu vermeiden, könnte ich zum Beispiel versuchen, das Wissen um die gesteigerte Krebsgefahr zu verdrängen oder gar zu verleugnen. Im Falle vom Glauben an Horoskope verspürt eine Person potenziell dann kognitive Dissonanz, wenn sie an eine übernatürliche Kraft glaubt, zugleich aber den Beweis der Wirksamkeit des Forer-Effekts vor Augen geführt bekommt. Um kognitive Dissonanz zu vermeiden, muss diese Person entweder ihren Glauben an die Wirksamkeit von Horoskopen ablegen und sich damit eingestehen, dass sie womöglich jahrelang Energie in ein ineffektives Glaubenssystem gesteckt hat, oder den Gegenbeweis unschädlich machen, zum Beispiel indem sie das als dummen Zufall abtut. Nach meinen Shows kommen Leute regelmäßig zu mir, um zu quatschen, ein Foto zu machen oder zu fragen, wie ich das denn eigentlich mache. Manchmal haben sie schon ihre eigenen Antworten parat. Das mit der Hypnose, das machst du doch bestimmt, indem du die Aura manipulierst, oder? Wenn ich dann antworte, dass ich, nein, nicht die Aura manipuliere, sondern mich auf psychologische Prinzipien verlasse, bekomme ich oftmals zu hören, ach ja, du meinst aber das Gleiche, wir sagen es nur unterschiedlich. Aha, danke, dass du mir sagst, was ich meine. Und nein, wir meinen ganz sicher nicht das Gleiche. Hier geht es dem Fragenden darum, kognitive Dissonanz zu vermeiden und am eigenen Glauben festzuhalten. Er manipuliert die Aura. Und damit zusammenhängt, Auren- und Energiearbeit gibt es wirklich. Immer wieder amüsant ist übrigens auch die Aussage, ich weiß, wie du das mit dem Gedankenlesen machst. Du kannst eigentlich wirklich Gedanken lesen, sagst aber, du benutzt Psychologie, weil du nicht willst, dass irgendjemand weiß, dass du wirklich Gedanken lesen kannst. Da hat aber jemand um sehr viele Ecken gedacht. Das Vermeiden kognitiver Dissonanz ist oftmals der Grund, warum Gläubige, sowohl an Horoskope als auch an Religionen, häufig nur schwer mit rationalen Argumenten zu überzeugen sind. Sie blicken bei einem Eingeständnis ihrer argumentativen Fehler, nämlich der emotionalen Gefahr kognitiver Dissonanz, ins Gesicht. Kognitive Dissonanz kann auch ein großer Erklärungsfaktor dafür sein, wieso Ex-Nazis sogar im Angesicht starker Beweise für ihre schrecklichen Taten noch immer an der Idee festhalten können, dass sie alles richtig oder in Unwissenheit getan hätten. Auch heute noch erschwert uns kognitive Dissonanz, extremistisch denkende Menschen von ihrem gefährlichen Pfad abzubringen. Die denken sich nämlich, häufig unbewusst, jetzt bin ich auf diesem Weg, jetzt muss ich den auch zu Ende gehen. Wenn ich jetzt umdrehe, sieht jeder, ich selbst inbegriffen, dass ich mit meinen Ideen daneben lag. Wie Horoskope zu Rassismus führen können. Das Problem unbegründeter Vorurteile durch falsche Kausalität. 2020, Lesesessel, Amsterdam, Niederlande. Das wiederholte Summen meines Handys kündigt einen Anruf an, Nummer unbekannt, deutsche Vorwahl. Ich lege meine Kopie von Hasnain Kasims neuem Buch zur Seite, schließe meine Kopfhörer an das Telefon an und drücke auf den grünen Hörer. Timon Krause.
Moin, Thomas hier.
Thomas?
Ja, Bram.
Ach so, Thomas, moin. Mein Handy hat deine Nummer nicht erkannt.
Ist eine neue. Wir haben noch nicht gewhatsappt.
Was darf ich für dich tun?
Hör zu. Einer meiner Kollegen, lieber Kerl, hat an einem Seminar für...
Am anderen Ende der Leitung ist es kurz still. Dann...
Physiognosis? Gesichter lesen?
Physiognomik biete ich an.
Ja, genau. Der hat an einem Physiognomik-Seminar teilgenommen.
Und er ist zurückgekommen und war völlig am Boden, weil ihm da gesagt wurde, er hätte eine ganze Reihe Probleme im Leben aufgrund seines Gesichts.
Du schreibst doch gerade dieses Cold-Reading-Buch. Ich habe so ein Gefühl, das könnte was miteinander zu tun haben. Kannst du mir einen Rat geben, wie ich ihm helfen kann? Der steht wirklich neben sich.
Ich hole tief Luft.
Physiognomik, sage ich, ist wie Astrologie, nur schlimmer. Und Astrologie ist schon Bullshit.
Falls du nicht weißt, was Physiognomik ist. Das Wort lässt sich vom griechischen Physis, Gestalt, und Gnome, Erkenntnis, herleiten. Also Gestaltserkenntnis. Bei der Physiognomik geht es um das Herleiten der Charaktereigenschaften eines Menschen über seine Erscheinung. Hierbei müssen wir eine feine Linie ziehen. Es geht bei der Physiognomik nicht darum, dass zum Beispiel konventionell als schön betrachtete Menschen möglicherweise selbstbewusster werden, weil sie es im Leben etwas einfacher haben als konventionell hässliche Menschen, die vielleicht ihrer Erscheinung geschuldet Unsicherheiten entwickeln. Die Physiognomik behauptet, genau umgekehrt zu funktionieren und beharrt darauf, dass das Erscheinungsbild eines Menschen fest und vorhersehbar mit seinen Charaktereigenschaften korreliert. Etwa, Menschen mit starkem Kinn sind besonders autoritär, Menschen mit stark ausgeprägtem Augenbrauenknochen eher dümmlich. Ist das wissenschaftlich haltbar oder auch nur im Ansatz bewiesen? Nein. Ist das trotzdem ein nicht nur dummer, sondern auch sehr gefährlicher Gedanke? Und ob? Hat schon Aristoteles über die Physiognomik geschrieben?
Ja.
Und lag er damit voll daneben? Volle Kanne. Wieder mal ein Beweis dafür, dass weder ein bekannter Name noch eine lange Tradition gute Argumente für irgendetwas sind. Was genau passiert nun bei so einem Physiognomik-Seminar? Im Grunde blicken wir bei solchen Veranstaltungen auf ein in sich geschlossenes Glaubenskonstrukt, das sich rund um den Fora-Effekt, falsche Kausalität und selbsterfüllende Prophezeiungen geformt hat. Lehrer wie Teilnehmer lernen, breit geltende Aussagen zu machen. Du bist eher autoritär veranlagt. Fast ein Barnum-Statement, die bei Treffern als Bestätigung der Physiognomik gesehen werden. Falsche Kausalität. Und bei Fehlschlag einfach als noch zu erfüllendes Potenzial umdefiniert werden. Glaubt ein Teilnehmer aufgrund der vermeintlichen Autorität des Lehrers fest an das System, so kann eine über ihn getroffene Aussage zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Das passierte dem Kollegen meines Bekannten, Thomas, der nach seinem Seminar völlig niedergeschlagen nach Hause zurückkehrte, weil ihm gesagt wurde, er sei schwach, unorganisiert und als Führungskraft unfähig. Neben den potenziellen Schäden am Selbstbewusstsein der einzelnen Teilnehmer solcher Seminare sehe ich hier noch eine ganz andere, viel größere Gefahr, und zwar die der unbegründeten Vorurteile. Menschen, die ein derartiges Seminar absolviert haben, gehen in die Welt hinaus und fangen an, über ihre Mitmenschen aufgrund ihrer Erscheinung zu urteilen. Hohe Wang? Bitch. Ausgeprägte Lippen? Bestimmt leicht zu haben. Fliehendes Kinn? Mit dem kann man machen, was man will. Es werden völlig unbegründete Vorurteile aufgebaut. Weißt du, woher man das noch kennt?
Klar,
aus dem Rassismus. In der Physiognomik schwingen denn auch, wenig überraschend, stark rassistische Untertöne mit. So werden zum Beispiel besonders ausgeprägte Augenbrauenknochen in diesem kaputten System oft mit einem primitiven Geist in Verbindung gebracht. Dreimal darfst du raten, woher das kommt.
Natürlich daher, dass Menschen afrikanischer Herkunft zu stärker ausgeprägten Knochen an den Augenbrauen neigen und dass Physiognomik seinen Ursprung im Westen hat. Alles, was anders ist als wir, ist, klar, uns erstmal unterlegen. Auch der Antisemitismus hat sich teils der Pseudowissenschaft der Physiognomik bedient. Denk nur an die Judennase. Physiognomik erfreut sich leider, vor allem in Amerika, im Firmensektor noch immer vergleichsweise großer Beliebtheit. So werden Interviewer dazu ausgebildet, bei potenziellen neuen Angestellten auf bestimmte äußere Merkmale zu achten. Dadurch werden bewusst Vorurteile gefördert und die Chancengleichheit mit Füßen getreten. Einmal diskutierte ich mit einem Befürworter der Physiognomik. Nachdem ich meine wissenschaftlich unterlegte Argumentation beendet hatte, kam es zurück. Na und wenn schon, ich bin trotzdem der Meinung, Physiognomik funktioniert. Dazu drei Dinge. Erstens gibt es hierzu keine Meinung. Ich ging mal einige Wochen mit einem Mädchen aus, das der Meinung war, wenn sie sich nicht mehr die Zähne putzte, Fluorid in der Zahnpasta verstopft nämlich angeblich das dritte Auge, sondern sich mit Kokosöl den Mund ausspüle, werde das Loch in ihrem Weisheitszahn wieder zuwachsen. Sie konnte noch so sehr der Meinung sein, aber rate mal, was passierte. Die Situation wurde nur noch schlimmer. Zweitens, wenn jemand auch im Angesicht wissenschaftlicher Beweisführung und ohne eigene solide Beweisführung stur an einer Meinung festhält, dann darf diese Person nicht erwarten, dass wir diese Meinung respektieren oder ihr Gehör schenken. Haben darf sie die Meinung natürlich trotzdem, aber Meinungsfreiheit schließt kein Recht darauf ein, dass andere sich den Quark auch anhören. Drittens, und das trifft in obigem Beispiel nur bedingt zu, aber wo eine Meinung stark rassistische Töne hat, wie es unter anderem bei der Physiognomik der Fall ist, bewegt sie sich in gefährlichen Gebieten und darf guten Gewissens ignoriert oder muss sogar aktiv bestritten werden. Ach, mag man jetzt denken, auf so ein Bullshit wie Physiognomik falle ich doch eh nicht rein. Vielleicht. Aber das Konstrukt von falscher Kausalität, Forer-Effekt und dem Vermeiden kognitiver Dissonanz kommt in vielerlei Gewändern daher. Vielleicht hast du schon einmal den Myers-Briggs-Test gemacht, auch 16 Personalities-Test genannt. Du beantwortest eine Reihe Fragen und bekommst dann einen von 16 Persönlichkeitstypen zugeteilt, welcher dich ganz individuell umschreibt. Der Myers-Briggs-Test erfreut sich seit langem großer Beliebtheit. Eine Zeit lang fand er auch bei mir Anklang, bis ich auf meiner Suche nach seiner wissenschaftlichen Basis dahinter kam, dass dieser Test viele Male als nicht wissenschaftlich fundiert entlarvt wurde. Letzten Endes handelt es sich beim Myers-Briggs-Test um nichts anderes als ein Orakel. Der Test, mit viel Rauch und Show, das Beantworten der Fragen, vom Medium, den Entwicklern des Tests, und einem von 16 Feedbacks in Form leicht angepasster Barnum-Statements. Den Rest der Arbeit machen wir, indem wir das Feedback im Kopf genau auf uns beziehen und die Lücken mit Details füllen. 2018 veröffentlichte der Schwede Thomas Eriksson einen, angeblich, neuartigen Persönlichkeitstest. Basierend auf dem DISC-Persönlichkeitstest entwickelte er einen vermeintlich wissenschaftlich fundierten Test, der Menschen in eine von 4 Farben einteilen sollte. Schon bald hörte man in Cafeterien und Büros Aussagen wie »Ich kann auf keinen Fall einen Typ Rot daten« oder »Ich kann unmöglich mit Typ Gelb zusammenarbeiten«. Schnell stellte sich raus, dass Erikssons Test auf einem 1928 veröffentlichten Buch basierte, dessen Theorie, genau wie der DISC-Test, weder damals noch heute handfeste Beweise mit sich brachte. Ein Hit wurde Erikssons Buch dennoch. Viele Vorurteile wurden aufgrund vermeintlicher Differenzen zwischen den Farbtypen gefällt. Du siehst, es tut nichts zur Sache, ob so ein Konstrukt aus falscher Kausalität, Fora-Effekt und dem Vermeiden kognitiver Dissonanz sich als psychologischer Persönlichkeitstest oder als astrologisches Orakel tarnt. Die unterliegende Struktur bleibt dieselbe und wir alle können uns davon verleiten lassen. Es gibt noch eine weitere Gefahr bezüglich Persönlichkeitstests, und zwar, dass Persönlichkeit zur Erklärung und Entschuldigung des eigenen Verhaltens wird. Meine Ex-Freundin bekam regelmäßig krasse Ausraster, die zu heftigem Streit führten. Danach kam als Teil der Entschuldigung oftmals: Tut mir leid, ich kann nichts dafür, ich bin vage. Ihr Sternzeichen war aber weder eine Erklärung noch eine Entschuldigung für ihr Verhalten. Gleiches gilt für die Resultate vermeintlicher Persönlichkeitstests. Tut mir leid, ich kann das nicht ändern, ich bin gelb oder ich bin halt ein Typ Advokat. Zu sagen, tut mir leid, ich habe das gemacht, weil meine Persönlichkeit so ist, ist ein logisch zirkuläres Argument und deshalb nicht zulässig. Deine Persönlichkeit ist keine Erklärung für irgendetwas, sondern einfach der Dachbegriff für die Masse deiner über die Jahre vergleichsweise stabilen Verhaltensweisen. Ähnliche Fehler finden wir überall in der Psychologie. So könnte eine mit ADHS diagnostizierte Person denken: Endlich weiß ich, wieso ich so schnell abgelenkt und zappelig bin. Ich habe ADHS. Dabei ist ADHS aber nicht die Erklärung, sondern schlicht die Kategorisierung genau dieser Symptome. Ein Label, das diesen Symptomen aufgeklebt wird. Womit ich im Übrigen nicht die mitunter schwierige, mit ADHS einhergehende Symptomatik untergraben möchte. Das Label als Erklärung zu nutzen, wäre in etwa wie zu sagen, dass gutes Wetter die Sonne zum Scheinen bringt. Tut es nicht. Gutes Wetter ist schlichtweg die Kategorisierung des Symptoms Sonne scheint. Und genauso ist Persönlichkeit weder Erklärung noch Entschuldigung für das eigene Verhalten. Als erwachsener Mensch noch einen Schritt weiter zu gehen und sein Sternzeichen als Entschuldigung heranzuziehen, macht das Ganze nur noch abstruser. Barnum Statements in der öffentlichen Kommunikation. Barnum Statements finden auch in der Politik und im öffentlichen Raum Anwendung. Wenn du dich aufmerksam mit den Sprachmustern aus unserer Werkzeugkiste auseinandergesetzt hast, sind dir die potenziell manipulativen Möglichkeiten der Barnum Statements vielleicht schon aufgefallen. Timon, schreist du jetzt möglicherweise. Wenn man Barnum Statements falsch nutzen kann, dann lehre Cold Reading doch besser gar nicht erst. Das wird nachher nur für Böses genutzt. Mag sein. Fakt ist aber, die den Barnum Statements verwandten Techniken werden ohnehin schon für fragwürdige Zwecke genutzt. Dann ist es mir lieber, dass du dir dessen bewusst bist und dich davor schützen kannst und dass du die hier gezeigten Techniken für Gutes anwenden kannst. Wie zum Beispiel zur Entwicklung von Empathie deinen Mitmenschen gegenüber oder für geschmeidigere Kommunikation untereinander. Cold Reading an sich ist weder gut noch böse, sondern ein neutrales, kommunikatives Werkzeug. Hellhörig werden solltest du, wenn im öffentlichen Raum spezifisch klingende Statements gemacht werden, die aber vermutlich auf eine große Anzahl Menschen zutreffen. Vor allem in jenen Kontexten, wo eine Agenda verfolgt wird, wie eben in der Politik oder bei öffentlichen Rednern. So gab es zum Beispiel einmal eine Reihe Poster einer weit rechten Partei, die mit Formulierungen wie »Wünschst du dir auch Sicherheit für deine Familie?« oder »Mehr Sicherheit für dich und deine Freunde« um die Ecke kam. Wenn du mich fragst, ob ich mir Sicherheit für meine Familie wünsche, dann sage ich »Klar wünsche ich mir das«. Dummerweise wird ein potenzieller Wähler so über ein Barnum-artiges Statement blitzschnell in eine Ecke getrieben, in der er sich scheinbar mit den angeblichen Werten so einer Partei identifiziert. Wir alle wünschen uns Sicherheit für unsere Lieben. Gleiches gilt für Redner, die Barnum-Statements verwenden, um sich selbst zugänglicher und vertrauenswürdiger erscheinen zu lassen, als sie es eigentlich sind. Schützen kannst du dich dagegen vor allem durch Aufmerksamkeit, Skepsis und Übung. Wenn du das nächste Mal denkst, ja, das, was da gesagt wird, das trifft voll auf mich zu, frage dich kurz, handelt es sich dabei wirklich um spezifisch auf dich zutreffende Werte und Ziele? Oder sind es eher clever formulierte Allgemeinheiten?